Merci vielmal. Das tönt doch keibe schön, wenn jemand Berndeutsch redet. Und ist dann noch lustig, wenn einer in Berndeutsch sagt, Doggenburg sei ein Heimspiel. Ich glaube, so viel von Schweizer Geografie habe ich verstanden. Für mich ist es immer wieder ein Privileg, hier zu sein. Ich finde auch jedes Mal, ihr habt wunderschöne Dekoration. Einfach mal, um da ein Lob auszusprechen. Mich beeindruckt das jedes Mal, wenn ich hier bin im Dezember. Das ist meistens einmal im Jahr, darf ich bei euch zu Gast sein und eine Predigt halten. Als ich Micha meinen Predigttext und Thema geschickt habe, hat er gemeint, oh, deine Aufgabe könnte wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden, weil der Thomas Kasper hat Anfang Dezember, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, auch über den Psalm 23 gepredigt. Nun, der Thomas Kasper ist gar nicht so ganz unschuldig daran, dass ich überhaupt über den Psalm 23 predige. Denn er hatte mich damals, als er die Predigtreihe in seiner Gemeinde gemacht, gefragt, ob ich über Vers 2 predige. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe gedacht, ja, Psalm 23, kann man da wirklich eine neue Predigt drüber halten und so. Und dann hat es mich gepackt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich auch eine Predigtreihe über den Psalm machen. Und dann immer überlegt, wann und so. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass der Psalm 23 wunderbar in Advent passt. Deswegen kommt der Text jetzt heute nochmal. Und wer die Predigt vom Thomas nicht gehört hat, der kann sie ja nachhören online. Ich habe sie mir angehört. Und ich glaube, auch wenn sich unser Predigttext überschneidet, werde ich ein bisschen andere Akzente setzen. Wir widersprechen uns sicher nicht. Aber wir ermutigen euch vielleicht gerade erst recht im Advent, das zu tun, wovon Psalm 23 spricht. Es gibt eine alte Geschichte von zwei Männern, die in einem großen Saal voller Zuhörer dazu aufgefordert wurden, den Psalm 23 zu rezitieren. Das eine, das war so ein professioneller Redner, der wusste, wie man Texte präsentiert, der mit allen Techniken der Redekunst vertraut war. Und der hat angefangen und hat mit einer wunderbaren Stimme das vorgetragen, betont und voller Energie. Und als er fertig war, jubelten die Zuhörer und dann gab es nochmal eine Zugabe, weil sie ja seine wunderbare Stimme nochmal hören wollten. Als der professionelle Redner fertig war, rührte sich niemand im Saal. Und dann kam der andere, viel ältere, und hat mit seiner Stimme diesen selben Psalm nochmal erzählt. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und als der ältere Herr fertig war, war Totenstille im Saal. Und dann stand der professionelle Redner auf und hat gesagt, ich muss Ihnen ein Geständnis machen, der Unterschied zwischen dem, was Sie gerade von meinem alten Freund und dem, was Sie von mir gehört haben, besteht darin, dass ich den Psalm kenne, aber mein Freund kennt den Hirten. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich denke, Psalm 23 kennen jetzt wirklich viele Menschen. Aber entscheidend ist, dass wir den Hirten kennen. Und das wünsche ich uns für diese Predigt und deswegen predige ich auch über diesen Text, weil ich glaube, es ist eine Chance, den Hirten besser kennenzulernen. Ich möchte ihn mit euch lesen. Psalm 23 in der neuen Genfer Übersetzung. Vielleicht habt ihr Luther im Ohr, vielleicht eine andere Übersetzung, aber ich lese Neue Genfer. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Advent habe ich, oder die Predigt habe ich damit überschrieben, eine Einladung zum Vertrauen. Der Titel stammt nicht von mir, den habe ich von Sephora Nelson geklaut. Sie hatte ein Buch über Psalm 23 geschrieben und das ist der Untertitel. Und ich denke, das passt sehr gut zu diesem Psalm, eine Einladung zum Vertrauen. Und ich möchte heute Morgen 4 Punkte mit euch anschauen. Das Erste, was mir persönlich ganz wichtig geworden ist, als ich diesen Psalm gelesen und studiert habe, ist, dass das ja gar keine Bitte ist, die David da ausspricht. Das ist ja gar keine Bitte, Herr, sei mein Hirte, sondern es ist was völlig anderes. Es ist eine Bekenntnis, es ist eine Festlegung und es ist eine Ermutigung. Und ich muss diesen ersten Satz, der dort steht, wirklich mit euch intensiv anschauen, weil ich glaube, das ist der wichtigste Satz im ganzen Psalm. Darum geht es im ganzen Psalm immer und immer wieder. Denn für mich ist dieser Psalm kein Schäfchenpsalm, sondern es ist ein Hirtenpsalm. Es geht um diesen einen Hirten. Es geht nicht darum zu lernen, wie ich ein besseres Schäfchen werden kann. Es geht vielleicht um meine Beziehung zum Hirten. Aber im Zentrum malt David ein faszinierendes Bild von einem Hirten, von einem guten Hirten. Und dieser eine Satz sind mindestens 3 Dinge. Es ist erstens eine Bekenntnis. Dieser ganze Psalm, dieser erste Satz, der tönt nach Freude, nach Dankbarkeit, nach Gewissheit. Da jubelt jemand darüber, der Herr ist mein Hirte. Da steckt eine tiefe Gewissheit dahinter. Und er bringt zum Ausdruck, was sein Leben prägt. Der Herr ist mein Hirte. Und dabei muss man immer im Blick halten. David war gelernter Hirte, ja. Aber er war König. Es gab niemand im Reich Israel, der ihm das Wasser reichen konnte an Macht und Einfluss. Wenn er gesagt hat, dass was geschehen soll, dann ist es geschehen. Wir haben hier einen Menschen vor uns, der diese Lieder schreibt, an dessen Händen auch Blut klebt. Zig Kriege hat David geschlagen. Wir wissen nicht, aus welcher Zeit seines Lebens dieser Psalm stammt. Manche sagen, der gehört eher zur ersten Phase. Ich sage, wenn er bis zum Ende seines Lebens in dieser Liedersammlung drinsteht, dann ist es sicher auch ein Bekenntnis für sein Leben, für sein ganzes Leben. Der Herr ist mein Hirte. Das ist ein fröhliches Bekenntnis, aber es ist gleichzeitig auch eine Festlegung. David bringt zum Ausdruck, ich brauche einen Hirten. Wer das Leben von David kennt, der weiß, dass sein Leben nicht immer nur einfach und schön war. Dass er sozusagen nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen ist. Sondern dass David herausgefordert war, immer wieder. Und seine Psalmen, seine Lieder, seine Gebete, die sprechen von einem Herrn, von einem Gott, den er wirklich braucht. Ich lese gerade in meiner persönlichen stillen Zeit die Psalmen. Jeden Tag ein Psalm. Das schafft man sogar mit dem längsten Psalm. Man kann ihn ja auch in 3 Teile aufteilen. Dann kann man 3-mal am Tag lesen. Das spielt auch keine Rolle. Aber 176 Verse, das dauert nicht so lange. Aber was mir aufgefallen ist, dass David so völlig anders betet, als das oft in unseren Gebetsversammlungen klingt. Oder? Bei uns klingt es ganz oft so, wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche neue Stühle und Tische in unserer Gemeinde bekommen. Bei uns klingt es dann vielleicht so, ja Herr, schenk doch bitte, dass jetzt die Tische und Stühle tatsächlich auch kommen, sonst müssen wir da weiter auf den dappigen Klappstühlen sitzen. Oder wir unterbreiten Gott Handlungsoptionen, oder du könntest doch jetzt schenken, dass mein Chef mal freundlicher zu mir ist oder der Gehaltserhöhung zustimmt. Oder wir Kinder beten vielleicht, dass sie endlich die Lego-Eisenbahn bekommen oder was weiß ich auch immer. Aber bei David schüttet diesem Herrn, diesem Hirten wirklich sein Herz aus. Also man muss ja nur im Kontext von Psalm 22 lesen, da heißt es Psalm 23, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch. Ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund, schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir ja helfen. Er lässt sich bestimmt nicht im Stich, du bist doch sein Liebling. Und so weiter. Er schüttet sein Herz aus, er packt seine Enttäuschung, seine Fragen, seinen Frust, seine Sehnsucht ins Gebet und ringt mit Gott und bittet ihn um sein Eingreifen. Deswegen ist dieser Satz, der Herr ist mein Hirte, eine Festlegung. Ich brauche einen Hirten und das ist Ausdruck von Vertrauen. Ich habe nicht alles im Griff. Ich brauche jemand, der mich führt. Ich brauche jemand, der mich versorgt. Und das Dritte ist es auf jeden Fall, es ist auch eine Ermutigung. Dieser eine Satz, der Herr ist mein Hirte, ist eine unglaubliche Ermutigung, denn er kennt seinen Hirten. Ich weiß nicht, wem das alles bekannt ist, aber vielleicht ein bisschen ein technisches Detail zu unseren Bibelübersetzungen. Wenn in unseren Bibelübersetzungen Herr mit Großbuchstaben gedruckt ist, dann ist es kein Druckfehler, sondern pure Absicht. Denn dann kommt da der Gottesname, Jahwe oder Jehova, wie man früher gesagt hat. Das sind ja die gleichen Konsonanten mit unterschiedlichen Vokalen. J-H-W-H, Jahwe oder Jehova. Die alttestamentliche Wissenschaft sagt heute Jahwe, das wäre eigentlich, meint man, die richtige Rekonstruktion. Warum muss man das rekonstruieren? Weil die Juden den Namen Gottes nicht ausgesprochen haben, haben sie in ihrer hebräischen Bibel unter die hebräischen Konsonanten die Vokale für Herr geschrieben. Also nicht die Vokale von Jahwe, sondern die Vokale für Herr haben sie hingeschrieben, auf Hebräisch natürlich. Und haben dann immer Herr ausgesprochen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, steht an den Stellen jeweils Kyrios, also das griechische Wort für Herr. Das gleiche Wort, was im griechischen Neuen Testament auch für Jesus verwendet wird. Kyrios. Warum erkläre ich das? Weil vielen Leuten gar nicht bewusst ist, und ich finde, das ist eine wesentliche Lücke in unserer Bibelkenntnis, dass Gott sich mit einem Namen offenbart hat. Und dieser Name ist Jahwe, ich bin der ich bin, der Seiende. Da bräuchte man eine eigene Predigt, um das alles zu erklären. Aber er hat sich mit Namen vorgestellt. Und von diesem Jahwe redet David. Der Herr ist mein Hirte. Das ist nicht irgendein Gott, nicht irgendein Herr. Im Übrigen ist es auch ganz wichtig, dass wenn man mit Zeugen Jehovas im Gespräch ist, dass man davon nicht überrascht wird. Oder dass dieser Name tatsächlich in der Bibel auftaucht. Nur bei uns, wir machen in unseren Bibelübersetzungen das Gleiche wie die Juden. Wir schreiben Herr, aber durch die Großdruckbuchstaben signalisieren wir, dass dort der Name Gottes steht. Und im Übrigen kommt es auch in Vers 6 wieder vor. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber hier David, dieser erste Satz, das ist das Thema dieses Psalmes. Der Herr ist mein Hirte. Es ist eine Bekenntnis. Es ist eine Festlegung. Und es ist eine Ermutigung. Ja, zum Glück habe ich diesen Hirten. Diesen Hirten, der für sein Volk gesorgt hat. Der es aus Ägypten herausgeführt hat. Der bei Abraham Versprechen gegeben hat, die er eingehalten hat. Der mich versorgt hat als König David. Ja, zum Glück. Das ist Dankbarkeit, die da zum Ausdruck kommt. Und das ist das Erste, was mir heute Morgen wichtig ist. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann müssen wir ihn als Hirtenpsalm lesen. Als etwas, was uns ermutigt, diesen Hirten kennenzulernen. Uns zu ihm zu bekennen, uns festzulegen und uns ermutigen zu lassen. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist, und deswegen finde ich, passt dieser Psalm auch sehr gut zum Advent. Denn Advent heißt, es ist nicht alles gut. Und auch in diesem Psalm ist nicht alles gut. Wir lesen in Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Wenn man nur den ersten Vers liest, wo David schreibt, darum leide ich keinen Mangel, dann könnte man denken, so das ist das Rundum-Wellness, Rundum-Sorglos-Paket, was einem da geboten wird bei diesem Herrn. Aber wenn man das Leben von David anschaut und seine Gebete anschaut, dann merkt man, das ist nicht so einfach gewesen, sein Leben. Und deswegen müssen wir unsere Idylle fallen lassen. Unsere Vorstellung davon, dass Christsein, Nachfolge Jesu, das Leben im Glauben ein sicheres, idyllisches Leben ist, wo ich niemals irgendwie Leid erlebe oder Herausforderungen oder Schwierigkeiten. Wir müssen auch dieses idyllische Bild, was ich auf meinem Flyer verwendet habe, vergessen. Denn das ist nicht das Bild von einem Hirten, was im Alten Testament man vor Augen haben sollte. So ein Hirte, der so gemütlich neben seiner Herde steht und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist ein Herzinfarkt oder dass er sich einen Fuß verknackst. David berichtet ja mal davon, was Hirte sein heißt. Und ich weiß gar nicht, ob der Thomas das erzählt hat, aber diese Stelle bei David und Goliath, als David sich Saul gegenüber rechtfertigt und sagt hier, ich brauche nicht dieses ganze Geschmäus mit der Rüstung und so. Ich gehe da jetzt einfach so hin wie als Hirte. Da erklärt er Saul, mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Also ein Hirte, der hatte damals einen harten Job. Der musste nach Weideland suchen, in einem Land, wo viel Wüste ist und wo es bis heute ein Thema ist, wo kommt das ganze Wasser her. War das schon mal nicht einfach? Aber er musste auch die Schafe beschützen. Denn die Hirte sein bedeutete, Schafe zu beschützen, Schafe versorgen. Und es war teils lebensgefährlich. Er hat sein Leben eingesetzt, sagt David. Deswegen müssen wir dieses idyllische Bild vom Hirten vergessen und auch das idyllische Bild von den Schäfchen, denen es so gut geht, vergessen. Das kommt nicht in diesem Psalm vor, sondern es kommt die Wirklichkeit des Lebens vor. David spricht vom Leben im Schatten und ich glaube, wir kennen das. Wir kennen das aus unserer privaten Welt. Gerade in der Weihnachtszeit kommt ja immer wieder so die Frage aus, wie soll ich nur den Besuch bei den Schwiegereltern überleben? Oder? Da merken wir, dass unser Leben nicht immer idyllisch ist. Oder wie soll man den Familienfrieden herstellen mit Teenagern zu Hause? Da merken wir, dass unser Leben nicht ganz so idyllisch ist, wie die Weihnachtszeit immer tut. Oder der Streit im Geschäft oder unsere finanziellen Nöte. David spricht vom Leben im Schatten, nicht mal zwingend vom Todesschatten, sondern eher vom Schatten, aber natürlich ist der Tod immer so ein Schatten, der auf unserem Leben lastet, oder? Niemand von uns kann dem Tod entgehen. Niemand von uns hat die Garantie, dass er 95 Jahre alt wird. Wir haben letzten Sonntag übrigens den Geburtstag von einem 97-jährigen Mann bei uns in der Gemeinde gefeiert. Müssen sich mal kennenlernen. Das fand ich auch lustig. Nein, aber hier, Leben im Schatten, Krankheit, Streit, finanzielle Engpässe, Tod, Schmerz, wer kann davon nichts erzählen? Wer kann von uns behaupten, dass sein Leben idyllisch ist? Und deswegen erinnert uns ja Advent daran, dass nicht alles gut ist, denn deswegen kommt ja Jesus in diese Welt. Deswegen kommt er ja zu uns, weil wir in einer Welt leben, die von uns, von der Sünde und vom Teufel zerstört wird. Er kommt in eine Welt, in der nicht alles in Ordnung ist. Aber er bringt Frieden. Er bringt Gnade, er bringt Barmherzigkeit. Ja, Gott selbst kommt. Aber Advent heißt, es ist nicht alles gut. Wenn wir Advent feiern, dann sollten wir eigentlich nicht überrascht davon sein, dass es bis in unsere Gemeinden hinein Streit und Widerstände gibt. Lesen Sie mal das Neue Testament. 1. Korintherbrief. Wie die sich auf die Ohren gegeben haben. Und wie der Paulus denen sagen müsste, hört doch mal auf, ist doch völlig egal, wer euch getauft hat. Petrus, Paulus. Geht doch um Jesus. Und es ist bis heute nicht anders in unseren Gemeinden. Machtkämpfe, Intrigen gibt es genauso auch in unseren Gemeinden. Sorgen, Angst, Furcht, Schmerz, Not, Leid, Krankheit sind erwartbar. Ich glaube, Christen sind Realisten. Sie verschließen nicht die Augen vor der Not der Welt. Aber sie haben dem etwas entgegenzusetzen, nämlich die Gewissheit, Gott ist da. Advent heißt, Gott ist da. Wir tun ja hier nicht so, als würde Jesus jedes Jahr auf die Welt kommen, sondern wir erinnern uns daran, dass er auf die Welt gekommen ist. Wir inszenieren ja keine Traditionen, sondern wir erinnern uns an den, der gekommen ist und auch den, der da ist. Das ist ja der Spitzensatz, dass David sagt, ja auch im Angesicht des Todes, im Angesicht des Schattens in meinem Leben weiß ich, denn du, Herr, bist bei mir. Bei mir. Er ist da. Wahrscheinlich haben Sie alle schon in dieser Weihnachtszeit irgendwann diesen Vers aus Jesaja gelesen. Immanuel, Gott ist mit uns. Der auf Jesus angewandt wird. Dass Gott selbst in diese Welt kommt. Und ich finde es immer wieder ein Grund zum Staunen und auch zur Freude und zur Begeisterung. Ich meine, eines der frustrierendsten Erfahrungen meines Lebens ist immer wieder der Kontakt mit Support-Mitarbeitern von irgendwelchen Firmen, wenn ich Probleme habe mit irgendwelchen Geräten oder so. Da ruft man dreimal den Support an und hat vier verschiedene Leute am Apparat. Immer von vorne erklären, wie das Zeugs läuft. Und am Ende kümmert sich niemand drum. Oder? Deborah, meine Frau, sagt manchmal, ich soll doch anrufen und den Deutschen raushängen lassen. Dann geht's manchmal ein bisschen einfacher. Vielleicht fies, das zu sagen. Aber das einfach eine gewisse Direktheit an den Tag legen, meint sie damit. Und das fällt mir tatsächlich nicht ganz so schwer wie vielleicht dem einen oder anderen Schweizer. Aber das ist ja auch nicht immer eine gute Fähigkeit. Wir sind ja als Deutsche meistens neidisch auf die Schweizer. Weil wir sagen, die Schweizer sind freundlicher und können besser miteinander umgehen. Meinen wir zumindest. Aber weg von mir. Was ich eigentlich sagen will, ist diese Erfahrung, dass man beim Support nicht wirklich Support bekommt, sondern in die Warteschlange gestellt wird. Dass man schon irgendwie seinen Ärger äußern kann, oder? Aber dass das Verständnis ja dann doch eher oberflächlich bleibt. Das ist auch so ein bisschen der Kontrast zu Gott. Ich meine, wie geht Gott mit unseren Problemen um? Wie geht Gott mit der Not dieser Welt um? Er macht nicht nur, also er schickt nicht einfach nur einen Servicemitarbeiter vorbei. Er macht nicht nur einen simplen Kundenbesuch. Er schmeißt auch nicht einfach nur eine Anleitung vom Himmel. Sagt, lies erstmal die Anleitung. Er kommt auch nicht und hält Seminare und Vorträge zunächst mal, sondern Gott kommt selbst in diese Welt. Ich meine, hätte Gott das auch auf andere Art und Weise machen können? Ja. Mit einer Stimme vom Himmel, mit einem Buch, was vom Himmel fällt. Aber warum kommt er denn eigentlich? Ist es denn selbstverständlich, dass Gott mit uns ist? Ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Dass er in diese Welt kommt, auch nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei, sondern 30 oder 33 Jahre, sich am Ende ans Kreuz nageln lässt, dass er sich nicht nur als göttliches Wesen zu Besuch gibt zu den Menschen, sondern dass er selber Mensch wird, als Mensch lebt, sogar Gehorsam lernen muss, sich Versuchungen aussetzt, sich Diskussionen stellt, sich doofen Nachfragen von seinen Jüngern aussetzt, dass er sie unterrichtet, Zeit mit ihnen verbringt, bereit ist, Enttäuschung zu erleben, sich den Menschen zuwendet, die Schmerzen haben, die alleine sind, die Fragen haben. Ist das selbstverständlich? Nein, ich glaube, das ist was ganz spezifisch Christliches und was Phänomenales, dieses Gottesbild. Gott kommt zu uns, Gott ist da. Gott ist da. Er ist nicht der Buchhalter Gott, der irgendwie auf dein Budget schaut und schaut, du hast dein Budget überzogen und uns dir von deinem Lohn abzieht, oder irgendwie die böse Hausfrau, die mit der Küchenrolle hinter der mit dem Nudelholz hinter der Tür wartet, wenn der Mann zu spät nach Hause kommt, um irgendwelche Klischees zu bedienen. Er ist nicht der, der Bußen verteilt, sondern er ist der, der Rettung bringt. Er macht den ersten Schritt. Wie kann man sich das erklären? Ja, nur mit Liebe. Nur mit Liebe. Das, was Gott hier macht, ist phänomenal. Ist einzigartig und ist unglaublich. Gott ist da. Diese drei Wörter, die müssten eigentlich unser Denken verändern. Ja, wir erleben Leid, Schmerz, Einsamkeit, Streit, finanzielle Engpässe, Kriege, Konflikte, Widerspruch, Grenzen. Aber Gott ist da. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ich kenne die Emotionen, Sorgen, Angst, Furcht und Schmerz. Aber David setzt dem entgegen, du, Herr, bist bei mir. Noch ein vierter Punkt ist mir wichtig geworden und ich hoffe, dass Sie das noch nie gehört haben, dann ist es vielleicht am schönsten. Es gibt im Psalm 23 ein Fantast, aber es ist unwahrscheinlich, dass es alle noch nie gehört haben. Für mich war es auf jeden Fall neu, Schande auf mein Haupt. Es gibt im Psalm 23 einen wunderbaren Wechsel. Nämlich vom Er zum Du. Das heißt die ganze Zeit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zu frischem Wasser, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um mit Luther zu reden. Aber dann, wenn der Schmerz kommt, dann, wenn der Todesschatten kommt, dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, dann wechselt David und sagt, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Da gibt's den Wechsel vom Er zum Du. Das ist nicht irgendjemand, sondern das bist du, der für mich sorgt. Du, der barmherzig ist. Du, der mich liebt. Das ist nicht irgendjemand, den man flüchtig kennt. In unseren Gemeinden ist es ja üblich, dass wir mit dem Du sind, aber ich habe da meistens Hemmungen, wenn auch ältere Leute vor mir stehen, soll ich dann du sagen, ja oder nein? Ja, die Regel ist ja, dass die älteren Leute einem selber das Du anbieten. Natürlich werde ich auch älter, dann muss ich auch das Du anbieten irgendwann, aber je nachdem, wer gegenübersteht. Aber bei David ist das gar keine Frage, dass er zu Gott du sagen kann. Das ist weder selbstverständlich noch logisch, dass man zu Gott du sagen kann oder Vater, sondern das ist Ausdruck seiner Nähe, seiner Liebe und auch der tiefen, vertrauensvollen Beziehung. Und deswegen überrascht es uns ja auch nicht so sehr, weil wir das schon lange gehört und auch verstanden haben wahrscheinlich, dass Jesus dann später kommt und in seinen Predigten sagt, wisst ihr, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sagt Jesus, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Advent heißt, Gott wird zum Du und ich bin eingeladen, mit Gott persönlich zu reden, persönlich ihm zu begegnen. Advent heißt, Jesus heißt, ich bin in diese Welt gekommen, nicht damit Gott für dich am Kreuz stirbt, sondern damit sagt Gott, ich will für dich, und am Ende sage ich, du stirbst für mich. Das ist Advent. Und vielleicht verstehen Sie ein bisschen was davon, warum ich so begeistert bin von Psalm 23. Weil ich glaube, es ist eine Einladung zum Vertrauen. Nicht die Einladung in eine Wunschwelt, sondern mitten in den Realitäten unseres Alltags. Eine Einladung zum Vertrauen. Es ist ein mutiges Bekenntnis, eine klare Festlegung und eine dankbare Ermutigung. Der Herr ist mein Hirte. Es ist die Erinnerung daran, es ist nicht alles gut. Aber die Ermutigung, dass Gott da ist. Und dass ich letztlich zu ihm kommen kann und sagen kann, du sorgst für mich. Du bist bei mir. Ich möchte Ihnen Mut machen, in dieser Weise Advent zu feiern. Nicht irgendwelche Geschichten über Jesus zu lesen, nicht irgendwelche Geschichten über Jesus zu erzählen, nicht irgendwelche Anliegen vor irgendeinen Gott zu bringen, den man aus der Tradition kennt, sondern sich im Advent ganz besonders auf die Nähe Gottes einzulassen, auf seine Liebe, auf seine Freundlichkeit, um mit ihm persönlich zu sprechen, Augenkontakt und zu ihm sagen, sei du mein Hirte. Wir können ja nicht mit Gott im Augenkontakt sein, weil wir so toll sind, sondern weil er zu uns heruntergekommen ist. Gott ist da. Und deswegen ist eine Einladung zum Du. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir uns heute Morgen daran erinnern durften, dass du nicht weit weg bist, sondern dass du mitten in unserer Welt bist. Und wenn wir dir erzählen von unseren Schmerzen, von unseren Sehnsüchten, von unseren Beziehungen, von unseren Fragen, dann ist dir das nicht fremd. Dann weißt du auch, was es heißt, in dieser Welt zu leben, was es heißt, Essen zu kochen oder Essen zu organisieren oder zu schlafen oder Schmerzen auszuhalten. Und wir danken dir, dass du uns so nah gekommen bist. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst. Wir danken dir dafür, dass du ein Hirte bist, der sein Leben hingibt, der nicht einfach nur irgendwelche To-Dos und Anweisungen gibt, sondern selber kommt und selber macht und selber tut. Danke dürfen wir uns heute Morgen daran erinnern, dass du der gute Hirte bist. Dass du der gute Hirte für mein Leben bist, für unser Leben sein möchtest. Danke bist du der gute Hirte, auch in all den Schwierigkeiten, die wir erleben. Auch mit Blick auf die nächsten Festtage, auf die Begegnungen, auf die Aufgaben, die wir haben. Danke bist du bei uns, wenn schwierige Arzttermine anstehen oder schwierige Gespräche. Danke weißt du um unsere Fragen und Sehnsüchte und kümmerst dich um Kleinigkeiten, aber auch um große Dinge. Danke bist du vertrauenswürdig. Plauderst du nichts aus, lachst uns nicht aus, nimmst uns ernst und begegnest uns auf Augenhöhe. Amen.